GründerInnen werden in Deutschland ja viele Steine in den Weg gelegt. Mein heutiger Gast erlebt das leider kontinuierlich. Was er vorhat und gerade auch erfolgreich umsetzt, liest sich eigentlich ja wie aus dem Wunschzettel von allen Politikerinnen und Politikern. In einer eher strukturschwachen Region gründet er ein Unternehmen, schafft Arbeitsplätze, sichert dabei sogar noch ein altes Gebäude und ja, erhält damit die Kulturlandschaft und obendrein tut er ganz viel für Nachhaltigkeit und sogar für bedrohte Tierrassen. Statt Unterstützung erhält er aber leider das genaue Gegenteil, nämlich ganz viele Hürden und Hindernisse durch die örtlichen Behörden. Und dann wird es spannend. Viele andere hätten an diesem Punkt leise und frustriert aufgegeben. Er aber wird laut und kämpft öffentlichkeitswirksam für seine Sache. Damit erreicht er nicht nur klassische Medien, sondern mit wahrhaft viralen Videos auch Hunderttausende, ja Millionen Menschen in Social Media. Marco Scheel von Nordwolle wurde so zu einem echten Internetphänomen und zu einem Kämpfer gegen Bürokratie. Heute ist er mein Gast in der Chefetage. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Ralf Neugeboren und hier in meinem Podcast, da geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz viel Kommunikation. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier also ganz genau richtig. Heute vereinen wir, glaube ich, alle drei Themen miteinander. Ich habe hier einen Gründer zu Gast, der mit unglaublich viel Energie und auch Ideenreichtum ein Unternehmen ausgerechnet in der Textil- und Bekleidungsbranche gegründet hat. Also in einem Bereich, der jetzt in Deutschland nicht mehr gerade so wahnsinnig stark vertreten ist. Und dann hat er das ausgerechnet auch noch in einer ja, eher strukturschwachen Region in Mecklenburg-Vorpommern gemacht und will dabei außerdem noch ein altes Bauernhaus als Firmensitz erhalten und dafür passend sanieren. Und was passiert? Naja, statt dass ihm rote Teppiche ausgerollt werden, werden von den Behörden Steine über Steine in den Weg gelegt. Und was passiert noch? Statt wie die meisten anderen in dieser Situation wahrscheinlich still klein beizugeben, wird er laut und wird sehr sichtbar, vor allem in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien und geht dort viral. Und heute ist er mein, ich glaube, erster Gast, von dem es ein eigenes virales Sound-Meme gibt. Herzlich willkommen, Marco Scheel.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, eigentlich bin ich bei dir. Man hört es auch im Hintergrund. Wir sitzen, ich habe das Unternehmen noch gar nicht benannt, wir sitzen bei Nordwolle in Teplitz in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau.
Und alles, was ihr da jetzt so im Hintergrund hört, das sind Näherinnen und Näher und der Showroom und genau. Ganz viel Produktion.
CNC-Cutter und ja, genau. Wir haben eine offene Atmosphäre hier. Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir eigentlich nämlich genau das nicht haben wollten. Wir wollten nämlich genau keine Chefetage.
Ja.
Wir wollten sozusagen möglichst es so handhaben, dass alle Leute, die ja auch etwas vielleicht an der Geräuschkulisse verändern könnten, die da also Gestaltungsspielraum haben, ne, mit den produzierenden Mitarbeitern in derselben Geräuschkulisse auch arbeiten. Ja? Sodass man also nicht irgendwie mal runtergeht, sich Gehörschutz aufsetzt, mal runtergeht und sich einen Teil holt zur Qualitätskontrolle und dann schnell wieder in die Meisterbude oder so. sondern dass man halt tatsächlich da arbeitet mit den Leuten, unter den Leuten, die in der Produktion arbeiten, nicht wahr? Und so steigern wir auch sozusagen in unserem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wasserkopf, den wir natürlich versuchen, so schmal zu halten wie möglich, steigern wir aber auch die Wertschätzung für die Produktion. Das ist halt etwas, was ich in manchen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, vermisst habe. Und deswegen habe ich das hier bewusst so gemacht.
Das ist schon ganz viel gleich zum Thema Arbeiten, ein bisschen auch zum Thema New Work, würde ich fast sagen.
Ja, das stimmt, aber ich wollte jetzt schnell
draufkommen, genau.
Ich wollte jetzt schnell sozusagen die Geräusche erklären. So ein bisschen rechtfertigen hier, ne?
Ja. Weil, ja, ich muss auch sagen, ich hab erstmal am Anfang sparsam geguckt, weil also als Podcast-Produzent will man ja immer möglichst leise und möglichst ruhig. Ja, genau. Ja. Und jetzt klappert es hier sogar noch, weil ihr habt ja eure eigene Küche, genau. In der zu Mittag gekocht wird. Wir haben hier gerade alle zusammen gegessen, das ganze Team.
Ja, wir haben eine Köchin, Und wir, ja, bei uns, wir sind ja nicht in Berlin-Kreuzberg, sage ich jetzt mal, wo wir den nächsten Döner oder den Chinesen zum Lunch um die Ecke haben. Also wir müssen uns hier versorgen, nicht? Und, das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat Karl Marx schon gesagt. Und darum, nein, also das Mittagessen ist eine wichtige Institution hier in der Firma. Ja. Hast du vielleicht auch so erlebt gerade. Wir haben dich hier eingeladen, ne?
Genau.
Also das ist natürlich nicht nur, sage ich jetzt mal, mein Altruismus gegenüber meinen Mitarbeitern, sondern es ist tatsächlich auch so, wenn wir uns alle hier versammeln zur Mittagspause, dann ist das einmal natürlich Teambuilding, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Aber auch manchmal werden da so ein paar Transaktionskosten gespart. Das heißt also, Abstimmungen treffen, also man redet dann doch über das eine oder andere. Hast du das schon erledigt und wollen wir da nochmal drüber gucken oder so? Mhm. Also das Leben ist ein Geben und ein Nehmen, ne? Eine Win-Win-Situation.
Ja, klar. Es war eine unheimlich herzliche Atmosphäre, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und das beste Sauerkraut, was ich seit langem gegessen habe.
Also ja, Chapeau an Silke.
Ja, absolut. jetzt sind wir fast schon in allen Themen drin, deshalb einmal einen Schritt zurück.
Ja.
Wer bist du überhaupt und was macht Nordwolle? Beschreib doch mal so ein kleines bisschen sowohl dich selber als auch dein Unternehmen.
Ich habe mal kurz vielleicht meinen Werdegang. Das ist ja immer ganz nett. Also ich weiß immer gerne, wenn ich irgendwo einen Podcast höre, was hat der eigentlich mal gemacht oder gelernt oder so. Hat das eigentlich Hand und Fuß, was er erzählt? Ne? Oder keine Ahnung, oder ist das wie... Naja, okay. Also ich bin auf Rügen geboren und aufgewachsen. Mhm. Und habe dann studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der TU in Berlin. Habe dort auch einen Master gemacht. Das heißt, ich habe meinen Master gemacht für die EWE in Oldenburg, für die Netzbetreiber aber. War dort in der Gruppe Erneuerbare Energien und habe mich mit dezentraler Energieversorgung im Grunde genommen, ne, mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beschäftigt. Darüber auch meine Masterarbeit geschrieben. Und schon während des Bachelors habe ich die Firma gegründet. Es hat damit zu tun, also auf Rügen geboren und aufgewachsen. Und mein Guilty Pleasure, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, ist Windsurfen. Ne? Wir mögen keinen Kunststoff. Schon gar nicht in Textilien. Aber Windsurfen geht nicht ohne. Deswegen sage ich Guilty Pleasure sozusagen. Ne? da nehme ich mir das raus, im Grunde genommen. Ne? Und ich kann mich da halt daran erinnern, Windsurfen, das hat auch einen gewissen Style, so, ne, den man damit verbindet, Lifestyle auch und so. Ich kann mich erinnern, dass ich halt mit Freunden irgendwie am Strand gestanden habe nach dem Surfen und alle hatten wir halt Plastik an. Ne, ne? Also faserverstärkte Mülltüten, wie wir sagen bei Nordwolle. Und und ich hatte halt gedacht, eigentlich wäre es doch geil, wenn ich jetzt hier ein Produkt anhaben könnte, wo ich mich vom Stil her nicht verstecken müsste, ja, was also auch irgendwie ein Design hat, irgendwie jung wirkt und was aber in Deutschland hergestellt ist und vielleicht aus der Wolle ist, der Schafe, die dort hinten auf dem Deich stehen, von der ich wusste, dass die jedes Jahr entweder verbrannt wird oder auf dem Misthaufen landet oder also irgendwie vernichtet wird, weil es keinen Markt mehr dafür gibt, ne?
Ja.
Dann bin ich nach Hause gefahren, hab's gegoogelt, gab's nicht. Und habe dann aber gehofft oder gedacht, es gibt vielleicht noch ein paar andere Freaks, die das auch so sehen wie ich oder dieses Bedürfnis verspüren. Und dann habe die Firma gegründet. Habe am Anfang alles outgesourced und habe mit 1.500 Euro gespartem Geld und einem Surfer T4, also einem Transporter sozusagen, bin ich durch die Bundesrepublik getingelt und habe verarbeitende Betriebe gesucht, die mir halt daraus etwas herstellen könnten. Ne? Die natürlich alle abgewunken haben oder abgewunken haben. Und gesagt haben, um Gottes Willen, das ist Quatsch, das macht keiner mehr, das will keiner kaufen, das ist Quatsch und so. Und aber am Ende ist was Tolles bei rausgekommen, denke ich. Und und dann haben wir nach und nach ist das halt gewachsen, die Firma, und wir haben dann angefangen, vertikal zu integrieren in der Wertschöpfungskette. Das war für uns von Anfang an sehr, sehr wichtig.
Und bei anderen ja völlig unpopulär. Ne? Also
richtig,
das ist ja auch so ein bisschen gegen den Strom.
Verantwortung übernehmen, Probleme sich ranziehen sozusagen, ne? Lösung für die Probleme anderer suchen, das ist nicht angesagt. Das ist schon so, ja. Aber es war für uns deswegen wichtig, weil wir das Produkt mit der höchsten Performance nur so denken konnten. Das heißt also, wenn wir machen immer den Deal mit dem Schäfer. Wir kaufen vom Schäfer eine bestimmte Wolle. Mhm. Und haben schon das Endprodukt in Gedanken, okay? Dann lassen wir das waschen und beim Waschen lassen haben wir das Endprodukt im Kopf. Dann lassen wir das spinnen und haben dabei das Endprodukt im Kopf. Das heißt, und das, was wir dann von den verarbeitenden Betrieben verlangen, ist oft unbequem. Mhm. Ja, ist oft unbequem. Aber wir haben dabei das Endprodukt im Kopf. Verstehst du? Und Und genauso ist es dann später in der Konfektion, im Zuschnitt, in der Näherei, okay? Alles, was wir immer, das, wir mussten das damals ja von externen Unternehmen verlangen, das, die wollten das nicht so gerne so machen, aber für die Qualität des Produktes war das immer das Beste, okay? Das heißt, eigentlich haben wir, war uns, oder war mir von Anfang an klar, wenn ich die größte Performance aus diesem Material rauskriegen will, muss ich eigentlich vollstufig sein. Geht nicht, ja. Ne? Es geht nicht. Aber wir wollten so weit wie möglich das machen und wir sind auch immer noch eigentlich unterwegs dahin.
Das beschreibt ja schon einen Wahnsinnsweg. Auch ihr habt euch jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, doch durchaus massiv vergrößert. Ne? Mhm. Also ich sehe jetzt hier ein riesen Gebäude. Ich will es jetzt nicht Halle nennen, aber ein riesen Gebäude. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Gebäude. Das ist ja auch relativ bekannt inzwischen durch gewisse Medienauftritte. Wir sehen hier, ja, also ich habe jetzt gerade bestimmt 15, 16 Leute gesehen, aber du hast ja noch viel mehr. Wie viele Leute seid ihr so ungefähr?
Das nehmen wir halt nicht alle am Mittagessen teil. Ne? Wir versuchen das so gut wie möglich. Aber zum Beispiel heute im Sauerkraut war halt Schweinefleisch drin. Das ist dann halt für Mitarbeiter, die das irgendwie aus religiösen oder ethischen Gründen nicht wollen, nicht so. Also wir sind 25 Vollzeitäquivalente hier am Standort. Okay. Ne? Dann haben wir noch auf Rügen, in Putbus, haben wir noch ein Ladengeschäft. Da haben wir natürlich auch Mitarbeiter. Genau, ja.
Das ist ja ein irrer Weg von im Surfer T4 durch Deutschland fahren zu wahrscheinlich 30, 40 Leute, die dann hier rumrennen. Ja. Einer großen Halle, in die sehr viel Geld offenbar investiert worden ist.
Genau. Aber ich darf sagen, wir sind gesund. Es geht uns gut.
Sehr gut.
Ja. Kann man auch im elektronischen Bundesanzeiger nachlesen, glaube ich. Ne?
Ja. Können wir gleich nochmal auf das Unternehmerische dahinter nochmal ein bisschen zurückkommen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, jetzt hast du eine Sache von dir privat verraten, nämlich, dass du gerne Windsurfing machst. Was macht der Marco Scheel denn, wenn er nicht gerade arbeitet, sonst gerne? Was gibt es? Leidenschaften, Interessen?
Ich züchte Schafe.
Du züchtest Schafe?
Ja, ich züchte Schafe auch schon seit langem, auch mit Erfolg. Wir haben dieses Jahr den Wollsieger auf dem Landschaftstag Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Das ist so eine Passion von mir, sage ich mal, Landschaftspflege zu machen und Schafe züchten. Das ist, das bringt mich wieder runter. Wenn mich andere Dinge aufgepeitscht haben, dann bringt mich das auf jeden Fall sehr gut wieder runter. Dann habe ich zwei Kinder. Ich bin am Donnerstag Vater geworden zum zweiten Mal.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Das ist natürlich auch etwas, mit dem man sich sehr viel beschäftigen möchte. Genau. Und dann habe ich auch den Reitsport ein bisschen für mich entdeckt. Aber das mache ich nur sehr rudimentär. Aber das ist sozusagen, das hat auch mit den Schafen zu tun. So, das ist sozusagen dieser, das ist halt sehr körperlich, ne? Also mein Beruf so ist sehr hauptsächlich im Kopf.
Ja.
Ne? Ich bin hier sozusagen im Kopf. Ich versuche sozusagen, bin den ganzen Tag eigentlich dabei, abstrakt zu denken und stelle mir Strukturen vor und versuche die dann umzusetzen und optimiere Prozesse hier irgendwie. Und du hörst ja, es sind zwar 30 Leute, aber es quatscht, also es ist alle Arbeit irgendwie, es funktioniert irgendwo und das ist ja mein Job sozusagen. Das heißt also, ich bin sehr viel irgendwie im Kopf. Und dann ist zum Beispiel das Reiten ist dann sozusagen der krasse Gegensatz, weil das ist nicht nur mein Körper, sondern noch ein zweiter Körper. Das ist dann sehr körperlich. Und das bringt so eine krasse Awareness für das, fürs Körperliche, für Fleisch und Knochen sozusagen. Ne? Das ist für mich sehr angenehm und heilsam auf eine Art.
Spannend. Jetzt habe ich mir ganz viele Themen aufgeschrieben, die ich eigentlich mit dir besprechen wollen würde. Mhm. Und ich denke mal, ich würde die meisten, die auch nur einmal diesen Namen von dir gegoogelt haben oder den ich vielleicht sowieso kenne, die haben jetzt ein Thema im Kopf, was ich besprechen soll. Und deshalb denke ich, frühstück mir das jetzt mal ab.
Los geht's.
Es gibt ein Audio-Meme von dir, ein Sound-Meme. Ja. Wer nicht weiß, was das ist, schaut mal in die Shownotes, da schaue ich eine Definition rein. Und dieses Sound-Meme hört sich folgendermaßen an.
Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es geht für ein paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und wir haben, machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht?
Das ist bei einer NDR-Reportage entstanden.
Ja, genau.
Und das ist inzwischen mehr oder weniger viral gegangen. Es gibt tausende Videos bei TikTok, bei Instagram, die diesen Ton, diese Aufnahme aus einem Video vom NDR benutzt haben und dazu ganz viel zum Thema letztlich von Unternehmertum bis zur Bürokratie an Videos machen. Wie ist es dazu gekommen und ist es etwas, hattest du das so im Kopf, dass du da so einen Satz raushaust?
Das habe ich geplant. Das war Teil unseres Businessplans hier, viral zu gehen. Nein. Das kann man, denke ich, nicht. Es war so, wir hatten, das war schon die dritte Dokumentation. Also Gott sei es gedankt, irgendwie hat offensichtlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Gefühl gehabt, es gibt ein öffentliches Interesse an unserem Projekt. Das, was wir machen im Grunde genommen. Ne? Also sozusagen hier in Berlin-Kreuzberg würde man sagen Upcycling sozusagen. Ja? Wir nehmen einen Stoff, der gar nicht verwendet wird und schaffen reale Werte. Ne? Mhm. Und das in der Bundesrepublik. So, das ist ja, klingt wie, keine Ahnung, aus den 60ern eine Story. Ne? Und das fanden die interessant erstmal irgendwie. Und dann haben die uns begleitet. Und dann haben die, wie gesagt, war das schon die dritte Dokumentation. Und dann fängt das an, dass man das ein bisschen vergisst, dass eine Kamera dabei ist oder so. Oder was heißt, man vergisst das, aber ja, das ist nicht mehr so präsent. Oder man denkt nicht mehr über jedes Wort nach oder so. Und dann gab es eine Redakteurin, die Anne Gänseke, liebe Grüße, die einen total super Job gemacht hat. Und die wusste, die kannte mich dann schon jahrelang, ja, im Grunde genommen, ja, muss man sagen. Und die wusste genau, wo sie pieken muss, damit der Ballon platzt, im Grunde genommen. Und in der Situation war es halt so, dass wir oben in meinem privaten Gebäude gearbeitet haben. Und auch schon, glaube ich, mit, weiß nicht, 15 Mitarbeitern oder so, produziert haben, Näherei da drin und alles. Und im Grunde genommen meine Beziehung, ja, naja, ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Also das, meine Frau war da, gelinde gesagt, nicht so begeistert davon. Und ich auch nicht. Also es war wahnsinnig belastend für uns. Ja, und ich wollte halt hier gerne bauen. Also ich nicht bauen, sondern renovieren. Und das Amt hat da aus völlig mir nicht, also völlig sinnlosen und an der Zeit völlig vorbeischießenden Argumenten uns diese Baugenehmigung verwehrt, okay? Und darüber habe ich mir Luft gemacht dann in diesem Video. Habe ich einfach, das ist ja kein Rant, wie die Leute immer sagen. Rant ist ja so ein Ausraster, wo man dann irgendwie völlig irrationale Beschimpfungen ruft oder so. Ja, ja. Sondern ich habe ja versucht, wirklich Ross Reiter zu nennen, die Argumentationsstruktur aufzuzeigen, mit erhobener Stimme, aber schon in der Sache bin ich ja irgendwo geblieben und habe versucht, das zu erklären, was mir da entgegenschwappt und warum das Schwachsinn ist. Genau, so ist es eigentlich gekommen. Und der Erfolg dieses Memes, ich habe da natürlich viel drüber nachgedacht, warum das jetzt so eingeschlagen ist oder so. Das denke ich mal, dass das zwei Level hat. Zum einen ist es natürlich so, dass zehntausende Menschen haben Ähnliches erlebt und sich nie getraut, weil, und das muss ich dazu sagen, das ist auch übrigens in unserem Fall, für meinen individuellen Fall war das ganz, ganz schlecht, dass ich das gemacht habe und dass das so viral ging. Weil wir natürlich hier Leuten auf den Schlips getreten sind in der unteren Verwaltungsbehörde und wir immer noch, auch heute noch, also ich habe schon dieses Jahr 25.000 Euro Zwangsgelder gezahlt, wir immer noch die Retourkutsche kriegen dafür.
Ja.
Ne? Das heißt also, da ist eine reale Angst dahinter. Auch eine begründete Angst sozusagen, wenn die Leute da die Faust nicht aus der Tasche kriegen. Ne? Das war noch nie so meine Attitüde, deswegen war das für mich war das irgendwie irrelevant. Und ich habe ja auch nichts anderes gehabt irgendwie, ne? Also mir stand im Grunde genommen die Betriebsschließung wie ein Damoklesschwert über dem Kopf. Ich hatte auch eine gewisse Verantwortung für meine Mitarbeiter hier, ne? Ganze Familien, die davon abhängen irgendwo, konnte nächtelang nicht schlafen. Und den Leuten im Amt war das scheißegal. Die haben mir irgendwas erzählt von Zersiedelung der Landschaft oder irgendeine Scheiße. Und dann sind die damit durch und beschäftigen sich damit nicht weiter. Und damit, finde ich, haben sie ihre Funktion völlig verfehlt.
Ja.
Und das war das, was ich sagen wollte. So, und dann im ersten Schritt sozusagen haben ganz viele sich da irgendwie drin gesehen und haben das deswegen so teilen können und haben gesagt, ja, Alter, der sagt's jetzt mal. Gott, ich fühle es genauso. Und die haben das dann geteilt und dann ab einer bestimmten Schwelle, ne, wird das dann so populär, dass es irgendwie so eine Art Selbstläufer wird.
Genau.
Dann wird es ein Meme, dann kennen das die Leute und weil die Leute es kennen, wird es wieder als Meme verwendet für andere Themata und so weiter und so fort.
Ja.
Also dann ist das wie so eine Spirale oder so eine Kettenreaktion, würde ich sagen. Aber diese Schwelle dahin haben wir oder hat diese Szene deswegen erreicht, weil einfach so wahnsinnig viele Leute Ähnliches erlebt haben. Und es sollte uns allen schwer zu denken geben.
Ja. Vielleicht einmal für den Hintergrund, also wir sitzen hier in einem alten Bauernhaus oder
in einem alten Pferdestall.
In einem alten Pferdestall, ja.
Genau, also der Herzog von Schwerin hat hier Kaltblüter gezüchtet für die Arbeit.
Und man sieht auch unten noch die alten Steinmauern, also das
Natursteinmauerwerk, ne?
Sieht richtig schick aus. Und oben drüber hast du im wahrscheinlich ähnlichem Stil wie früher, aber mit modernen Stahlträgern ein neues Dach gesetzt.
Einen Stahldachstuhl haben wir gesetzt. Eine vernünftige Systemdacheindeckung, die auch für PV schon vorbereitet ist und so weiter. Also sozusagen, wir haben dieses Gebäude ins 21. Jahrhundert geholt, aber wir haben es dabei nicht irgendwie verunstaltet oder
genau.
so.
Genau, ne? Und wahrscheinlich wäre, also vielleicht auch, wenn man sich das mal, wenn ihr jetzt nicht hierher fahren könnt, einfach mal von oben anschaut, bei Google Maps oder sonst wo. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier ausgedehnte Wohngebiete drumherum sind. Und ich vermute mal, dieses Gutsgebäude oder dieser Pferdestall, der wäre, wenn du da nicht gekommen wärst oder ein anderer extremer Zufall passiert hätte, der wäre wahrscheinlich irgendwann einfach.
Klar, der ist ja schon eingefallen. Der Dachstuhl war schon eingefallen. Ne? Ja. Es war im Grunde genommen eine Ruine.
Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich hätte mir auch kein anderes Konzept vorstellen können, wie das hier irgendwie nochmal benutzt hätte werden können. Also ich hätte niemals für Landwirtschaft, also weil das ist völlig outdated. Hier kann man keine industrielle Landwirtschaft drin machen. Und was anderes gibt es nicht mehr, oder nicht, zumindest nicht hier in den neuen Bundesländern. Das heißt also, das ist völlig utopisch gewesen. Und was sonst, was hätte sonst? Also alles, was hierher gekommen wäre, hätte eine Nutzungsänderung, eine Umnutzung gebraucht. Eine Umnutzung ist ein Bauantrag und der wäre immer abgelehnt worden.
Ja. Also mich macht das auch ehrlich gesagt persönlich gerade ziemlich sauer, weil also ich habe ich dir noch gar nicht erzählt, familiär bedingt ganz in der Nähe hier, Bobitz heißt der Ort, da ist mein Vater geboren worden, ist ein altes Gutsgebäude, was ich war jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht da, ich vermute heute eingefallen ist. Also als ich das letzte Mal da war, war das
hier ganz, ganz
kurz,
vielen,
kurz vor Exitus war das. Und da kümmert sich halt niemand drum.
Ja.
So, und jetzt gibt es hier in der Region die ich sag mal jetzt nicht so sprüht vor neuen Arbeitsplätzen, die nicht.
Wir haben Landwirtschaft und Tourismus ein bisschen.
Genau,
ne?
So. Und auch nicht vor Leuten, die jetzt irgendwie diese alten Gebäude retten wollen. Also die stehen nicht Schlange. Da kommt jemand und versucht irgendwie beides zu machen und dann kommen Behörden und sagen,
genau.
Also das ist ein Skandal.
Ja, es ist halt sozusagen, für mich ist es halt so nicht erklärlich, warum jetzt zum Beispiel irgendwie, also wenn ich mir jetzt mal überlege, ne? Wenn ich mir jetzt mal überlege, pro Arbeitsplatz, ne? Wie viel Geld in Wismar in die Werft reingepumpt wird von Steuergeld, ne? Und es funktioniert nie. Und alle wissen, dass es nie funktionieren wird, dass wir in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind, was das angeht, ne? Das ist eine energieintensive Industrie, das ist auch eine arbeitsintensive Industrie, das ist nicht in einem Grad automatisierbar, als dass das hier nochmal funktionieren könnte und so weiter und so fort. Trotzdem wird da Geld reingepumpt. Und auf der anderen Seite wird in anderen Bereichen, wo irgendwie so Grassroot-Bewegungen sind, wo also etwas entsteht irgendwie, einfach in einem freien Raum, in einer Marktnische irgendwo, ne, die wir da ja nun mal gefunden haben, da wird dann irgendwie so verhindert. Das kann ich nicht verstehen, warum da sozusagen so mit zweierlei Maß gemessen wird. Also ich könnte verstehen, wenn jetzt sozusagen die Politik sagt, passt auf, liberaler Markt, ne, wir mischen uns bei beidem nicht ein, irgendwie so, ja, ist ja okay. Oder aber die Politik müsste dann sagen, ja, wenn wir da irgendwie reinbuttern, buttern wir da auch rein oder so. Da bin ich nicht dafür, aber das wäre konsequent, ne?
Ja.
Aber so mit zweierlei Maß zu messen, nur weil das eine Textil ist und das andere ist jetzt irgendwie eine Stahlindustrie und die Stahlindustrie hat Deutschland nach dem Krieg wieder hochgeholt oder so. Also, weiß nicht, was da irgendwie für sentimentale, was da in den Leuten vorgeht. Also in denjenigen, die hier sozusagen gestaltend sind, ne?
Ja. Ich habe vor einigen Wochen auf LinkedIn ein Posting von einem Unternehmer aus Rheinland-Pfalz gesehen, Michael Zehe, kleiner Gruß von hier Der hat sich beklagt darüber und gesagt, Großunternehmen, die rufen immer sofort nach Subventionen, ja, wenn irgendwas ist, aber der Mittelstand oder gar kleine Unternehmen, ja, sind davon weit, weit weg und man sollte doch einfach mal allen die gleichen Chancen lieber geben. Ja. Siehst du ähnlich, oder?
Ja, aber ich bin nicht, aber ich finde Subventionspolitik in jedem Falle nicht.
Ja, genau, das teilt er. Ja. Ne? Also, ja.
Also ich würde mich freuen, wenn sich der Staat auf seine Kernaufgaben konzentrieren würde,
ja,
und die zur Abwechslung mal gut machen würde, und sich sozusagen dort fokussieren würde, Innovation vorantreiben würde, uns ansonsten mit seinen Belangen in Ruhe lassen würde, ehrlich gesagt. Also, ja, ich brauche keine Förderung, und ich brauche keine Beratung. Ich weiß ganz gut, wie mein Geschäft funktioniert. Ich weiß auch vielleicht besser als der Staat, welcher Energiemix für mich der richtige ist.
Was glaubst du, woher kommt es, dass wir in Deutschland ja tatsächlich eine Bürokratie in einer Form haben, die teilweise, ja, gute Ideen erdrückt? Was ist da der, warum ist das,
ich denke, so? Das ist noch so ein historisches Erbe. Ich glaube, dass eine gute, straff organisierte Verwaltung ist mal eigentlich unser großes Asset gewesen.
Ja.
Also sozusagen irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert, glaube ich, sozusagen so die preußische Ordnung und so. Das ist, glaube ich, etwas gewesen, was uns stark vorangebracht hat und was uns positiv unterscheidet hat, vielleicht von anderen Volkswirtschaften in direkter, näherer Umgebung. Ne? Aber das ist halt auch jetzt nicht mehr sozusagen zeitgemäß.
Ja.
Aber es ist natürlich immer extrem schwer, eingefahrene Verhaltensmuster, mit denen man mal Erfolg hatte, die dann umzulernen. Ne? Das gefällt dem Individuum schwer und genauso auch einer Gesellschaft. Und jetzt kommt noch was hinzu, und das wird schwerer, je älter man wird, und wir sind eine überalterte Gesellschaft.
Ja.
Wir sind eine undynamische, überalterte Gesellschaft. Wenn wir es nicht schaffen, im Grunde genommen, dass diejenigen, also wir haben ja sozusagen so eine demografische Pyramide, ne? Wir haben wahnsinnig viele, ja, ich will nicht respektlos sein, überhaupt gar nicht, im Gegenteil, ne? Gegenüber dieser Generation, ne? Aber man nennt die Boomer so. Ich sag das einfach mal, das Wort, okay? Ist es schnell Boomer erklärt. Geburtenjahrgänge in den 60ern oder was,
ja,
keine Ahnung.
Ja.
Davon haben wir wahnsinnig viele, einen Überhang sozusagen, und dann kommen wenig junge Menschen irgendwo. Und ich mag gar nicht auf Politiker schimpfen, weil Politiker, der einzige Job von einem in einer repräsentativen Demokratie ist es, er muss ein gutes Näschen haben für das, was die Mehrheit der Bevölkerung will von ihm, beziehungsweise seine Klientel von ihm will. So. Und das haben die auch. Ne? Ein Politiker kann nichts machen, was wir uns als Gesellschaft nicht trauen zu denken. Okay? Wenn wir undynamisch sind als Gesellschaft sozusagen, ja, na klar, dann sehen wir uns konfrontiert mit einer undynamischen Politik. Das ist evident, okay? Und deswegen schimpfe ich nicht auf die Politiker, sondern wir müssen eigentlich in der Gesellschaft irgendwie es schaffen, dass dieser Überhang an Boomern sagt, okay, ich trete einen Schritt zurück, okay? Und wir müssen dadurch versuchen, ich will nicht sagen, um Gottes Willen, also das sind Generationen, die haben unseren Wohlstand gegründet und so weiter und so fort. Ich habe da großen Respekt davor und ich nutznieße davon ohne Ende und so, okay? Aber jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir, weil wir da in dieser Generation einen Überhang haben, an diesen Verhaltensmustern festkrallen, okay? Mhm. Und wenn wir jetzt sozusagen in Entscheidungsprozessen aber irgendwie 50-50 von Mengenanteilen wären, dann würden wir uns ganz anders entwickeln und da müssen wir irgendwie versuchen hinzukommen und deswegen fürchte ich, dass jeder einzelne Boomer ein bisschen abgeben muss. Mhm. Es wird nicht anders gehen, okay? Oder, in die Rente oder was, ich weiß nicht, was es für Modelle gibt da, ich bin ja nicht corporate, so, also da gibt es ja viele Möglichkeiten wahrscheinlich, aber ich fürchte, es wird nicht anders gehen für uns.
Ich denke da gerade drüber nach. Ist das
Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe?
Oder? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Die einzige Sache, wo ich glaube, ich widersprechen wollen würde, ist, was die Boomer angeht. Weil ich inzwischen so viele Leute kennengelernt habe, die vom Lebensalter her jünger sind, aber im Kopf genauso alt wie so manche Boomer.
Okay.
Mhm. Und wo diese Strukturen, die du beschreibst, extrem stark drin sind. Also ich war, hat mir, glaube ich, im Vorgespräch überhaupt nicht thematisiert. Ich komme eigentlich aus der Politik. Also ich habe hunderte Wahlkämpfe gemacht für SPD, Grüne, FDP. Seit so zwei Jahren komplett raus aus der Politik und mache nur noch Corporate-Geschichten und mit Unternehmern und so. Und was ich in der Politik kennengelernt habe, war häufig, dass es tatsächlich gar nicht mal die in Anführungsstrichen Älteren waren, die gebremst haben, sondern je jünger, desto dogmatischer, hatte ich manchmal den Eindruck. Also so ein Juso-Kreisverband, der hat schon sehr starke Beharrungskräfte.
Ich verstehe. Ich würde das vielleicht gerne nochmal so ein bisschen einordnen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das, was ich gerade versucht habe zu sagen, damit, das ist natürlich immer tendenziell ne? und Stereotyp irgendwo, aber klar. Anders können wir darüber nicht reden. Ne? Es gibt Ausnahmen bestätigen die Regel oder wie sagt man, ne? Und sozusagen diese, was ich meine, wo wir vielleicht sozusagen nicht mehr dynamisch genug sind, ist im Verstehen von digitalen Prozessen zum Beispiel, ja? Also wir schaffen es nicht, unser Einwohnermeldewesen zu digitalisieren. Wenn wir das nicht schaffen, ne, dann werden wir auch nie eine geile Umgebung sein für digitale Startups. Die brauchen sozusagen eine Peripherie, in der sie arbeiten können. Das ist einfach so. Ansonsten hast du 50 Insellösungen auf deinem Smartphone, da hast du keinen Bock drauf. So, also die User Experience, ne, die steht und fällt mit der Peripherie irgendwie. So, wenn wir also es nicht schaffen irgendwie, das ist so ein Punkt, ne? Und das, glaube ich, hat mit dem Alter unserer Gesellschaft. Es gibt aber auf der anderen Seite, finde ich, Tugenden, die wir in dieser geburtenstarken Generation, die wir allzu schnell über Bord werfen. Ich habe das Gefühl, guck mal, mein Vater zum Beispiel, mein Vater ist Klempner oder Facharbeiter für Heizung und Sanitär auf Rügen. Ne? Mhm. Und der ist mit der momentan politischen Situation sehr unzufrieden. Ne? Und er könnte es vielleicht nicht so eloquent irgendwie den Finger genau reinlegen oder so. Aber was er im Wesentlichen denkt, ist, dass wir in Deutschland eine falsche Anreizpolitik fahren. Ja? Wir bemessen dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis keinen Wert mehr bei. Und das ist etwas, was glaube ich, sozusagen die Arbeiter in Deutschland extrem stört, dass sozusagen der Abstand zwischen Lohnersatzleistung und Lohn ist zu gering geworden.
Ja.
Die politischen Anreize, die gesellschaftlichen Anreize zu leisten, werden immer kleiner, immer geringer. Das Netz wird immer dichter, in das man und sozusagen bequemer, in das man sich fallen lassen kann. Wir haben einen Sozialstaat mit offener Migration. Ne? Also früher hat man gesagt, man kann entweder Sozialstaat haben, sozusagen, da braucht man aber Grenzen, oder man hat offene Grenzen, dann geht es aber vielleicht mit Sozialstaat nicht so gut. Ne? Also das war mal so eine Faustregel irgendwo, die werfen wir über Bord. Ne? Und ich glaube, dass das ein Grund ist, damit sind viele Menschen sehr, sehr unzufrieden, dass wir sozusagen diese eigentlich bewährten Tugenden, die auch im 21. Jahrhundert noch eine Relevanz haben, dass wir die einfach so über Bord werfen. Und ich glaube, darin, in den jüngsten Wahlergebnissen sehen wir da sozusagen irgendwie dann ein Symptom davon. Ein Symptom, das ist ein Symptom dessen. Man ist immer schneller bei der Hand, irgendwie Ursache und Symptom zu verwechseln. Aber sozusagen diese Wahlergebnisse sozusagen, dass die AfD die neue Arbeiterpartei ist, im Grunde genommen, das ist ein Symptom dessen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben.
Und die bisherigen Parteien wie die SPD insbesondere, aber auch die Grünen und ähnliche, die, so scheint es mir häufig, überhaupt noch nicht richtig verstanden haben, habe ich ein bisschen zusammengezuckt, als du meintest, dass Politiker ein sehr gutes Näschen dafür hätten, was so an Stimmungen oder an dem, was geht. Da habe ich das Gefühl, das haben sie gerade nicht mehr. Also da gibt es so einen Bruch.
Ja,
so,
ne? Du hast nicht ganz unrecht. Also wir haben natürlich irgendwie in Deutschland, nein, wir haben eigentlich in allen westlichen Gesellschaften so ein Problem mit so einer Bubble. Ne? Also es entwickeln sich so politische Bubbles und die Lebensrealität sozusagen, also das Gefühl dafür, dass jetzt Deutschland irgendwie nicht nur in Hamburg am Jungfernstieg und in Berlin Friedrichshain stattfindet, sondern halt auch irgendwo in Klein-Siesbich nicht hinter Rollmopshausen. Das Gefühl dafür ist so ein bisschen abhanden gekommen. Also die Realität, das ist einfach breite Realität ist, dass die Leute sagen, ich mache lieber Bürgergeld und noch ein bisschen Schwarz drauf. Das ist doch geiler, als wenn ich jetzt für 300 Euro Lohndifferenz 40 Stunden arbeite die Woche und um 6 Uhr morgens raus muss. Und also, verstehst du? Das,
ja, ja, klar.
Sozusagen dieses, dafür das Gefühl, also das wissen die mit dem Kopf irgendwie, aber können es nicht richtig bewerten, weil sie das Gefühl dafür nicht haben.
Ja.
Das würde ich schon sagen, ja. Und das ist auch etwas, wo natürlich populistische Parteien dazwischen fahren können wie die Leibhaftigen. Ne? Das ist leider so.
Jetzt sind wir irgendwie relativ schnell genau da gelandet. Ich meine, du kommst jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist die nächste Landtagswahl jetzt nicht jetzt sofort, aber auch nicht mehr ganz ewig weit hin. Und wir haben jetzt gerade.
Wir wissen ja, wie das ausgehen wird. Also.
Genau, wir haben ja gerade 3 Landtagswahlen hinter uns. Du bist jetzt Unternehmer,
ja.
Arbeitgeber. Was würdest du denn sagen? Was wäre dein Rat an Parteien wie CDU, SPD, Grüne, FDP vielleicht? Was können sie tun, damit so ein Ergebnis wie in, ja, insbesondere Thüringen sich nicht nochmal wiederholt?
Also ja, wie gesagt, also wir müssen wieder versuchen, eine andere Anreizpolitik zu schaffen. Ne? Wir sind noch nicht in der Gesellschaft, die, was weiß ich, Richard David Precht uns immer malt, so nach dem Motto, wir brauchen eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir viel zu wenig Arbeit haben, weil alles automatisiert ist. Ne? Wir haben eherne und wichtige Ziele, ja? Also die große Transformation, ja? Das große Wort, aber ja nicht nur, sage ich jetzt mal, irgendwie bei fossilen Energien oder so, sondern Nachhaltigkeit im Allgemeinen ist eine Mammutaufgabe und wir haben nicht genug Hände, für all die Arbeit, die da ist, okay? Es gibt genug zu tun. Und hier würde ich ersuchen an politische Gestaltungsträger, bitte versucht wieder Leistung zu belohnen und umgekehrt, also heißt bitte jeden willkommen, und rollt den roten Teppich aus, der mit uns unsere Bundesrepublik aufbauen möchte, weiterentwickeln möchte, uns voranbringen möchte, die Lebensqualität, unsere gemeinsame Lebensqualität hier erhöhen möchte. Diesen Leuten müssen wir den roten Teppich ausrollen. Wer aber da keine Lust drauf hat, bei dem müssen wir uns fragen, ob es denn wirklich Sinn macht, dass er in unser Land kommt oder
Ja. Ja, ich glaube, da ist viel Wahrheit dran.
Also, ich will damit sagen, Rechte sind wahnsinnig wichtig und wir haben da ganz viele von in unserer Verfassung. Aber in meiner Erziehung kommen Rechte immer mit Pflichten.
Ja.
Und wir vergessen so ein bisschen die Pflichten in letzter Zeit.
Das ist schon fast wieder ein meme-würdiger Satz. sehr, sehr gut. Kommen wir vielleicht mal genau. Ich mache den Bogen. Also ich fand das sehr spannend auch mal. Ich mache das hier ja in der Chefetage sehr selten, dass wir politisch wirklich werden. Das fand ich mal einen sehr, sehr interessanten kurzen Ausflug.
Naja, es ist höchste Zeit und wichtig.
Ja, absolut, absolut. Ich bin ja auch zum Beispiel jemand, der immer dafür plädiert, dass Geschäftsführer, Unternehmer, CEOs viel, viel stärker politisch sich äußern. Und auch teilhaben an der politischen Debatte. Also von daher absolut richtig. Du hast gerade, bevor wir da so ein bisschen eingeschwenkt sind, hin beschrieben, du hattest das bei den Boomern sehr stark verortet, dass es so Beharrungskräfte gibt, dass man sich auch nicht auf Neues einlässt vielleicht. Wenn man das Ganze jetzt mal auf Unternehmen bezieht, dann habe ich das Gefühl, erleben wir da ja was ganz Ähnliches. Ne? Wir haben Unternehmen wie so einen ganz großen Autobauer aus Niedersachsen, der gefühlt gerade vor die Wand fährt, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber vom Bauchgefühl, was man so mitbekommt, nicht weil
nicht die Hysterie hier.
ach, jetzt bist du derjenige, der plötzlich so zur Mäßigung und dämpft.
Nee, also nein, ich mache mir auch sehr, sehr große Sorgen, ehrlich gesagt, um Deutschland.
Was ich da halt merke ist, oder das, was ich so vom Gefühl mitbekomme, ist, dass Unternehmen wie jetzt eben beispielsweise Volkswagen, die hätten ja alle Potenziale dieser Welt, das Thema Mobilität, individuelle Mobilität, Automobile, so wahnsinnig stark voranzutreiben, aber sie beharren, sie halten an ganz vielen Dingen fest und merken dann plötzlich, es funktioniert nicht. Und das merkt man ja an ganz vielen anderen.
Good is the killer of great, sagt man, ne?
Bitte?
Good is the killer of great.
Ja, und das merkt man bei ganz vielen anderen Unternehmen auch. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch gerade, was so die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes angeht, sich immer mehr bemerkbar macht. Dass einfach Unternehmen in China, in Indien ganz stark, aber auch natürlich auch immer noch klassischerweise in den USA, was so Innovationen, neue Wege angeht, einfach mal eben überholen. Du hast jetzt ein Unternehmen, was eigentlich in einem sehr traditionellen Bereich, den es gar nicht mehr gibt, so in Deutschland angesiedelt ist.
Doch,
und gleichzeitig
Trigema und
ja, genau. Gruß an Wolfgang Krupp Junior, der hier auch im Podcast war. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt noch sagen dürft.
Wollen wir nicht unterschlagen.
Ne, also ich müsste jetzt mal Wolfgang fragen, ob sie jetzt noch sagen dürfen, dass sie die Einzigen sind, die nur in Deutschland produzieren.
Würde ich gerne mal kennenlernen. Ist noch nicht zugekommen, vielleicht. Shoutout.
Ja, ich gebe die Kontaktkarten gerne weiter. worauf ich hinaus will, aber du machst ja trotzdem Dinge in deinem Bereich anders. Du brichst Muster auf, von denen man geglaubt hat, dass sie hier gesetzt sind in Deutschland.
Ja.
Was glaubst du, was müssen wir tun, damit Unternehmertum wieder mehr so wird wie das, was du hier machst? Also wirklich zu gucken, was müssen wir tun, um vielleicht Dinge zu erreichen? Wo müssen wir uns verändern? Wo müssen wir uns auf traditionelle Werte aber auch wieder besinnen?
Also pass auf, ich finde, in der Natur,
ne? Ja.
In der Natur gibt es in Evolutionsprozessen einen wahnsinnigen Drang zu Innovation. Ne? Aber nie im lebendigen, vorhandenen Organismus. Also eine Eiche wird nie eine Buche. Okay? Es braucht den Samen, ne? Und eine Mutation sozusagen im Samen, um dann etwas Neues hervorzubringen. Okay? So ist das, glaube ich, auch im ökonomischen Kontext. Also ich mach da mal so eine billige Analogie, aber ich seh es so. Ne? Ich sehe es so. Ich glaube, dass man sozusagen, ein Unternehmen hat eine Kultur, hat eine Geschichte. Und ein Unternehmen, ein großer Konzern, kann oft nicht aus seiner Haut, wie man so schön sagt. Ne? Kann nicht mehr eine Buche werden. Und ich glaube, wir brauchen also Samen. Okay. Aber diese Samen müssen auf fruchtbaren Boden fallen. Und diesen fruchtbaren Boden, den haben wir in Deutschland nicht.
Aber woran liegt das?
Das liegt an der Allmachtsfantasie unserer Politiker. Sie glauben, sie wüssten, sie glauben, es sei ihre Aufgabe, die Zukunftstechnologien zu identifizieren und entsprechend irgendwie Politik zu machen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Also unsere Aufgabe als Unternehmer ist das, okay? Die Zukunftstechnologien zu identifizieren. Und weil wir viele sind, okay, geht der eine diesen Weg, ich mache den Arm nach links, und der eine geht diesen Weg, Arm nach rechts, okay?
Ja.
Und dann stellt sich heraus, welcher Evolutionszweig, also welcher ist der richtige, Und der Qualität der dezentral getroffenen Entscheidungen wird kein Wert mehr beigemessen. Um Gottes Willen. Also, wir sind so weit von einer liberalen Gesellschaft mittlerweile entfernt und von liberalen Märkten sowieso. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es in den neuen Bundesländern so krass rumort ist. Sie fühlen sich erinnert an die Planwirtschaft. Und da haben sie keinen Bock drauf. Sie wissen, wie das endet.
Ja, jetzt wird's spannend, weil ich habe nämlich gerade, als du gesagt hast, dass das an den Allmachtsfantasien der Politik liegt, habe ich gedacht, ja, stimme ich ihm zu, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es nicht nur in der Politik diese Allmachtsfantasien gibt, sondern in der Bevölkerung und bei den Unternehmen, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern leider auch, einen viel zu großen Allmachtsglauben an die Politik, dass es die ist, die das richten soll. Also ich kenne du definitiv nicht, aber ich kenne so viele auch Unternehmer, die eigentlich nur nach der Politik rufen, wenn es um Rahmenbedingungen geht,
sind keine Unternehmer.
Die nach Subventionen rufen, nach allem Möglichen und auch letztlich die Bevölkerung ja ähnlich. Also alles muss die Politik regeln, aber man selber hat keine Verantwortung. Kann es nicht auch sein, dass uns einfach dieses Verantwortungsbewusstsein, selber etwas zu erschaffen, selber neue Wege zu gehen, ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir da vielleicht sehr satt geworden sind?
Weiß ich nicht genau. Kann ich nicht. Vielleicht würde ich das anders. Ich komme halt aus dem Arbeiterhaushalt sozusagen. Ich habe das ja hier alles sozusagen mir selber aufgebaut. Und auf diesem Weg dahin habe ich oft das Gefühl gehabt, irgendwer hat die Handbremse hier angezogen in meiner Karre. Und es sind halt immer staatliche Eingriffe gewesen, die mich gestört haben. Ich habe selten einen staatlichen Eingriff gehabt, wo ich gedacht habe, boah, das ist es. Wir auch. Also da kann man ja gar nicht sagen, es ist doch klar sozusagen, dass zentral getroffene Entscheidungen irgendwie vor Ort in der Fläche oft Probleme bereiten. Und das natürlich, weil man jedem Spezialfall Rechnung tragen möchte, unfassbare bürokratische Auswüchse daraus entstehen. Das ist das Einmaleins der liberalen Gesellschaft. Da, oder? Also,
ja, absolut.
Ich erfinde ja hier
bei mir auf den Tür,
also, ja. Und ein Unternehmer, der nach Subventionen ruft, keine Ahnung, und dann im zweiten Satz wahrscheinlich über den Kündigungsschutz meckert, das ist ja Heuchelei.
Ja.
Das geht nicht. Ne? Also Freiheit muss wehtun, Freunde.
Aber ich glaube, da bist jetzt du derjenige, der so ein bisschen in der Filterblase sitzt, nämlich in deiner eigenen, wo du herkommst, ne, wie du das erlebt hast. Und ich könnte mir vorstellen.
Vielleicht höre ich die falschen Podcasts.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die tatsächlich diese Hoffnung auf die Retter aus der Politik oder von irgendwo anders, dass alle anderen etwas tun sollen, nur man selber nicht.
Okay.
Die gibt es, glaube ich, viel zu häufig. Und gleichzeitig gibt es, jetzt kommen wir mal ganz zum Anfang zurück.
Ja.
Mein Bauchgefühl jetzt alles, ne?
Klar, gibt was anderes können wir hier nicht auswerten.
Genau. Gibt es bei vielen aber so eine Sehnsucht nach einer Haltung und nach auch einer Arbeitsweise, die du eben hast, so wie du das hier machst, solche Sachen aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wiederum auch der Grund für den Erfolg dieses Memes ist. Und gar nicht mal nur, weil vielleicht Leute das selber erlebt haben, sondern das, was du ja auch ansprichst, also die x-te Dating-App, die mal eben irgendwo erfunden wird, irgendwelche eigentlich ja digitalen Produkte, die nicht einen wirklichen Mehrwert bringen und in irgendwelchen Wolkenschlössern nur existieren. Mhm. Und dann kommt da jemand und macht wirklich handfest mal wieder etwas, was eigentlich schon tot geglaubt ist. Ich glaube, das wird auch ein Grund sein, warum dieses Meme so steil gegangen ist.
Du meinst sozusagen der deutsche, nicht der American Dream, sondern das ist der deutsche Traum.
Ja, vielleicht, weil es so ein Gegenmodell war zu diesem vielleicht auch vollkommen abgehobenen, was eben in besagten Coworking Spaces in Berlin Prenzlauer Berg stattfindet.
Ja, das kann schon sein. Ja. Das kann schon sein. Das würde sich so ein bisschen, das deckt sich vielleicht so ein bisschen auch mit. Also guck mal, wir sind ein sehr transparentes Unternehmen. Mhm. Ne? Wir sind ein sehr transparentes Unternehmen. Und wir haben, wenn wir jetzt Textilien zuschneiden, jetzt kommt mal ein bisschen was aus dem Fach sozusagen, ne? Da haben wir natürlich Verschnitte, okay? Diese Verschnitte, die reißen wir in einer Reißerei, okay? Und dann, da werden Fasern zurückgewonnen. Die sind aber so kurz, man kann kein Garn mehr daraus spinnen. Und die flocken wir und blasen sie ein in Kopfkissen, okay? Und wir sind jetzt hier in einem Gebäude, ne? Das ist eigentlich noch eine Baustelle. Wir haben noch keine Abnahme hier für dieses Gebäude. Ne? Das ist alles fertig, aber das hat halt bürokratische Gründe. Und letztens hatten wir eine Begehung wieder. Wir haben diese Maschine bestellt, eine Einblasmaschine bestellt, haben die aufgestellt hier in der Halle mit Absaugung, allem Pipapo und so weiter und so fort. Dann hatten wir eine Begehung und da hat der Herr aus der unteren Bauaufsichtsbehörde gesagt, warten Sie mal, Herr Schill, in Ihrem Bauantrag stand aber hier, Sie wollen hier Kartonagen lagern, ne? Und nicht eine Maschine sozusagen. Dann habe ich gesagt, ja, ist ein neues Geschäft, also neuer
hat Betrieb. Hat sich geändert.
Hat sich geändert, Freunde. Ja. Das geht, ne? Wir sind hier Autobahn linke Spur. Ne?
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, nee, das geht aber so nicht. Also sie müssen jetzt hier sozusagen den Status quo einhalten, bis das Gebäude abgenommen ist, bis es genehmigt ist. Okay, pass auf, warte mal. Okay, habe ich gesagt, ist in Ordnung, wir finden eine Lösung. Dann habe ich diese Maschine, habe ich einen 40-Fuß-Seekontainer gekauft, habe den draußen hingestellt, habe die Maschine da reingebracht Und jetzt arbeitet dort eine Mitarbeiterin, die arbeitet da nicht immer zu, sondern die arbeitet da mal 2-3 Stunden am Tag, hat eine Atemschutzmaske auf, weil das ein sehr, weil es ist sehr staubig, ne?
Ja.
Hier war
ja
alles vorbereitet in der Halle.
Ja.
Ja. Okay. Jetzt in dem Container, wie willst du das auf die Schnelle und so weiter und so fort, ne? Wir hatten schon der Markt, also wir, dieses online, das Produkt und so. Und jetzt arbeitet sie da ab und zu. Und das haben wir gezeigt auch, wie das aussieht. Mhm. Und da hatten wir einen Shitstorm, ja. Nach dem Motto, oh Gott, wie könnt ihr denn, das sieht ja aus wie Bangladesch und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn, das kann, das ist doch unmöglich. Die muss eine Atemschutzmaske tragen und die, das darf die nur so und so viele Stunden. Und da gibt's die und die Regularien und haltet ihr das überhaupt alles ein und so weiter und so fort. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, warum da offensichtlich in der Wahrnehmung, ja, so eine Gap ist zwischen mir, die ich das gar nicht schlimm finde, auch unsere Mitarbeiterin, die das überhaupt nicht schlimm findet, und den Leuten auf der anderen Seite von YouTube, ja, die sagen, boah. Und dann habe ich gedacht, ja, warte mal, ich habe mal eine Saison lang, um Geld zu verdienen, Kartoffeln sortiert.
Ja.
Auf dem Roder, ne? Heftig staubig, also Gehörschutz und Atemschutzmaske, nicht wahr? Den ganzen Tag da, Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort, war nie ein Problem. Also war für mich kein Problem. Ich habe das halt sozusagen gemacht, weil ich Kohle brauchte. Als junger Mensch, brauch mal Geld, nicht? Und da finde ich sozusagen, ist vielleicht, ja, wie soll ich sagen, also niemand soll sich irgendwie kaputt machen oder tot machen oder irgendwie oder so, aber oft finde ich, guck mal, jetzt zum Beispiel diskutieren wir hier in der Firma, wir haben jetzt eine Saison, unsere Produktion ist sehr volatil, unser Markt ist sehr volatil, ist klar. Ja. Wir haben eine krasse Saison und wir bräuchten jetzt unbedingt eine Früh- und eine Spätschicht, also 2 Schichten, an 2 Maschinen, okay? Mhm. Da diskutieren wir drüber und es ist schwierig, einen Weg da hineinzufinden, weil sich da keiner für bereit erklärt irgendwo, ne? Und da kannst du natürlich auch mit Lohnausgleich und so weiter und so fort kommen, aber die Bereitschaft irgendwie zu leisten sozusagen lässt meines Erachtens oft zu wünschen übrig irgendwie. Und das ist sozusagen so eine Mentalitätsverschiebung in der Bevölkerung, die vielleicht sich dann im Unternehmertum so ausdrückt, wie du das beschrieben hast, mit der Forderung nach Subventionen, nicht wahr? Also sprich, aber das ist ja, die Unternehmer sind ja normalerweise eher liberal, ne, und sagen, Einkommen durch Leistung, ne? Eine Subvention ist ein Einkommen ohne Leistung.
Ja.
Ist eigentlich nicht liberal, ja, ne? Finde ich. Übrigens genauso wie eine Erbschaft. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, eine Erbschaft ist auch ein Einkommen ohne Leistung.
Ja.
Ne? Nach der ursprünglich liberale Gedanke wäre, besteuern, aber ordentlich. Ne? Ist ja, verstehst du? Ne? Das hören sie aber nicht so gerne dann wiederum, ne? Die Liberalen, aber eigentlich der ursprüngliche liberale Gedanke würde sagen, warte mal, Einkommen ohne Leistung, das ist nicht, da müssen wir ran. Ne?
Es ist faszinierend, dass man dich, wenn man dich politisch einordnen wollen würde, das ist wahnsinnig schwierig, weil auf der einen Seite sagst du was, wo man sagt, okay, der muss eigentlich zur FDP gehören, dann das genaue Gegenteil, dann das bei stimmt. den Grünen, dann kommen sehr linke Ideen. Ja. Das ist eine faszinierende Mischung.
Ja, ich würde aber nicht sagen, dass ich sozusagen extrem widersprüchlich bin in dem, was ich sage. Also ich habe schon eine gewisse Konsistenz. Und ich glaube, ich habe mir über die Jahre schon auch irgendwie ein Weltbild angeeignet, in dem ich mich gut wiederfinden kann. Aber du hast recht, es fällt auch mir sehr schwer, eine politische Heimat zu finden in der Parteienlandschaft momentan. Das ist so.
Du passt da nicht in die Standardschubladen, die es seit Jahrzehnten gibt.
Das ist korrekt, ja.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf, um den Bogen sozusagen zu machen, zu dem, was ihr da so bei YouTube, Instagram, TikTok und Co. macht. Das Ganze ist ja, glaube ich, so richtig durchgestartet mit diesem besagten Reportagevideos vom NDR. Was mich jetzt erstmal nochmal ganz kurz interessieren würde bei diesem Audio-Meme, das ist ja tatsächlich ein ganz, ganz kurzer, knackiger Ausschnitt, der da dann auch viral gegangen ist. Ist das von irgendjemandem gekommen oder habt ihr das bewusst, diesen Ausschnitt dann irgendwann mal rausgezogen?
Nein,
das ist euch passiert, sozusagen.
Ja, das ist uns passiert. Da hat einer das rausgeklippt, bei YouTube online gestellt und hat drunter geschrieben, Unternehmer hat einen dicken Hals oder sowas in diese Richtung, weiß ich nicht mehr genau. Und dann hatte das Millionen Klicks und dann hat damals war Finn Kliman noch nicht in Ungnade gefallen. Der hat dann auf Instagram den Marco Scheel Fanclub gegründet Und ja, so ging das irgendwie, so ging das irgendwie los.
Ja, und heute ist es so, wenn man sich mal ganz besonders euren YouTube-Kanal anschaut, ihr veröffentlicht regelmäßig Videos, in ganz vielen dieser Videos trittst du persönlich auf. Und das ist eine ganz große Mischung aus Dingen, die über das geht, was ihr hier ja tut. Aber sehr, sehr viele Videos drehen sich um den Bau eures Gebäudes und den damit verbundenen, ich sag mal, behördlichen Widrigkeiten, wo du regelmäßig deine Meinung kundtust. Und diese Videos haben teilweise hunderttausende Aufrufe. Dinge, von denen Unternehmen, die 10-mal oder 100-mal so groß sind wie ihr, nur träumen können. Und ihr erreicht diese Reichweite.
Das wäre mir schon wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir da nicht irgendwie sozusagen Behördenbashing betreiben für Klicks. Ne? Ja. Also wir haben auch anderen Content, mit dem wir total zufrieden sind, was die Views angeht. Ja. Und ich würde demjenigen Verwaltungsangestellten, der das hier regelt, heulend um den Hals fallen. Okay, also das ist mir wichtig zu betonen, weil.
Also wenn es geregelt werden würde und ihr hättet diese Quelle des Contents nicht mehr, aber es wäre hier alles plötzlich. Ja. Erledigt.
Ja gut, was heißt Quelle des Content? Also es sind halt immer wieder Dinge, die hier geschehen, über die wir eigentlich einfach berichten. Ne? Wir berichten über alles, was hier passiert. Ob wir jetzt ein Werksfest machen, berichten wir. Wir haben eine neue Maschine und ein neues Produkt, zeigen wir das. Wir haben Azubi, wir bilden jetzt aus, zeigen wir. Whatever. Also wir zeigen die volle Bandbreite dessen, was wir hier machen. Ne? Und natürlich war viel Bauen dabei, weil wir halt gebaut haben. Dann ist viel Bauen dabei. Jetzt shiftet das so langsam. Jetzt zeigen wir auch so ein bisschen Alltags. Was machen wir hier eigentlich im Alltag? Wie entwickeln wir uns? Wo geht es hin? Ne? Jetzt zeigen wir so ein bisschen andere Sachen auch. Also ich wäre froh, wenn dieser Content weg wäre mit diesen Behörden, ja.
Eine Frage, du wirkst in manchen dieser Videos recht harsch, um nicht zu sagen aggressiv, hattest du im Vorgespräch das Wort selber benannt, manchmal fast ein bisschen cholerisch, also diese Titel von den Videos, die ja andere über dich gemacht haben, die kommen ja auch nicht komplett von ungefähr, ne? Unternehmer rastet aus oder irgendwie sowas gibt es, glaube ich, auch ein Video, weil du regst dich schon ganz gut auf in den Videos. Ist das ein... ist das eine Persönlichkeit, die du nur in diesen Videos hast? Oder wie sieht das aus? Ist das auch der private Marco Scheel?
Nein, ich bin eigentlich, privat bin ich eigentlich ein erstaunlich diplomatischer Mensch. Und ich glaube, jeder, der vielleicht selber schon mal irgendwie in der Führungsposition war, der weiß, man kann hier, keine Ahnung, 30 Leute nicht führen als Choleriker. Da ist man ganz schnell alleine, ne? Das funktioniert nicht, ne? Es gibt immer mal Situationen, wo mir irgendwie die Hutschnur platzt, ja. Und aber auch im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, das sind natürlich tolle Sachen, wo unser Team hier das dann immer gerne die Kamera draufhält und das online stellt und so, weil da ist Energie in dem Video irgendwo, ne? Und wenn ich mir das aber im Nachhinein angucke, dann mit dem Background, den ich habe, mit dem Wissen um die Situation, kann ich das in den allermeisten Fällen auch vertreten. Wir hatten zum Beispiel mal, ich möchte das mal an einem Beispiel mal klar machen. Wir hatten hier so eine Situation, wir hatten auch einen Shitstorm dazu. Ne? Wir haben ab und zu mal einen Shitstorm, also okay. Ja, also, ja. So, wir brauchen auch Feedback, ne? Das soll ja nicht eine Einbahnstraße immer nur sein. Ne? Da kam hier eine Spedition, fängt mit D an und hört mit Achse auf. Und die sind hier mit so einem Kofferanhänger angekommen und hatten eine Palette geladen, Stoff. Der war ganz hinten an der Stirnwand sozusagen, nicht vorne an der Ladebordwand, sondern auf der anderen Seite und war ein Koffer, ein geschlossener Koffer. Und wir haben zwar lange Gabelzinken an unseren Radladern, aber da kamen wir nicht ran und wir haben keine Rampe und zahlen da auch mehr Geld dafür, dass wir keine Rampe haben. Ne? Es gab also für uns keine Möglichkeit, das jetzt abzuladen, okay? Und wir brauchten aber diesen Stoff auf die Maschine. Ne? Also das war schon Oberkante, Unterlippe sozusagen. So, und dieses Mindset und diese auch politische Landschaft, über die wir schon gesprochen haben, also Bürokratie belastet kleine und mittelständische Unternehmen überproportional. Ja. Ja, da müssen wir uns drauf einigen, okay? Das ist Fakt. So, das wissen auch alle, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu streiten. Und das führt zu Marktkonzentration, ja? Weil kleine, mittelständische Unternehmen sagen, was soll ich denn noch alles dokumentieren? Ne? Da habe ich irgendwann hier 10 Leute im Büro und noch 5 Leute, die irgendwie tatsächlich Werte schaffen. ich kann, das kann ich nicht mehr leisten jetzt, okay? So. Und das heißt also, und dann sind andere Unternehmen, und das ist in der Logistik auch so, die füllen dann diese Plätze. Und mit diesen großen Corporate-Strukturen fällt es uns ganz oft schwer zu kommunizieren, okay? Du, wen kriegst du denn dann von D ans Telefon, ja? Dem du jetzt sagen kannst, pass mal auf, hör mal zu, wir haben doch darüber gesprochen, was ist denn daran so schwer? So, pass auf, warte. Und einmal, gar kein Problem, okay, das ist passiert hier, da wir haben eine neue Avisierung gemacht, eine ganze Woche später, nicht am nächsten Tag, eine Woche später, okay, kam der LKW wieder an, in genau dem gleichen Setup und die Palette war an genau der gleichen Stelle. Okay, mit derselben Ware, nicht die gleiche, sondern dieselbe Ware, die wir ja schon mal nicht hatten abladen können, okay? Und da ist mir die Hutschnur geplatzt. Und wenn ich da nicht sozusagen dann, wie gesagt, ich kann da nicht anrufen irgendwen, okay? Da geht ein KI-Chatbot ran oder irgend so eine Scheiße. Ich erreiche da nicht den Disponenten, ne? Ja. Der hält sich frei davon, ganz bewusst, okay? Also muss ich es dem Fahrer so unangenehm machen, zu uns zu kommen, dass er doch irgendwo im Verteilzentrum zu seinem Disponenten sagt, du sag mal, ich stehe schon wieder Nordwolle drauf, ist das auch richtig geladen? Das ist meine einzige Möglichkeit. Ich habe keinen anderen Hebel, okay? Und das liegt nicht an dieser Spedition, sondern das wäre mit DB und wie sie alle heißen, ist das genau das Gleiche. Ja, erleben wir hier jeden Tag.
Ja.
Okay? Ja. Das heißt also, es ist in manchen Situationen, also der ein oder andere, auch Unternehmer, sieht darin vielleicht so eine Art Hilflosigkeit und hat auch nicht ganz Unrecht, ne? Aber für mich ist das obligatorisch, in bestimmten Situationen, ne, die Faust aus der Tasche zu ziehen. Das hilft nichts.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Ich glaube, ich müsste das manchmal auch öfters machen. Ich kann es irgendwie nicht ganz so, aber ich stimme dir absolut zu, ja.
Aber diesen Kontext sozusagen, dass das schon mal passiert war, eine Woche vorher,
dass das
ein Riesenunternehmen ist, dass man mit denen nicht, dass die wissen, wir haben keine Rampe und so weiter und so fort. Ne? Alles das irgendwo. Und dann, dass dann der Fahrer noch sagt, oh komm, wir ziehen die an Spanngurten vor, ne? Dann geht die Palette kaputt. All das weiß ja der Zuschauer dann nicht. Das könnte man auch sagen, wie ist unsere Schuld, könnten wir besser dokumentieren und so weiter und so fort. Ne? Aber was sozusagen bleibt, ist der Eindruck, das ist ein Choleriker.
Ja,
der hat ja schon wieder die Ader gepulsiert.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl auch, also ich muss mache ich bei Vorträgen, in Workshops, aber auch bei meinen Kunden und bei meinen Klientinnen und Klienten immer Platte mit Sprung, dass ich ihnen sage, ihr müsst Community Management machen, ihr müsst auf das eingehen, was aus der Community kommt, was an Rückmeldungen kommt. Ja. Und du machst es ja sogar in den Videos selber. Also mir ist ein Video da noch in Erinnerung, du hattest anscheinend in einem Video davor, hast du irgendwie über bargeldlose Zahlungen gesprochen und über Bargeld und dann ging der übliche Internet, wir wollen unser Bargeld behalten, Shitstorm los.
Ja.
Und dann bist du im nächsten Video aber direkt drauf eingegangen.
Ja, genau. Also inhaltlich halt.
Genau,
ne? Inhaltlich. Also ich sag dann nicht irgendwie, wenn ihr das nicht gut findet, dann sehe ich das heute ganz anders oder so.
Ja.
Sondern ich versuche das dann ein bisschen zu begründen, wie ich da hinkomme. Ne?
Ja.
Und dass ich der Meinung bin, dass es, in diesem Fall ist es ganz einfach, bin ich der Meinung, dass es auch anonyme Zahlungsmöglichkeiten bei Kryptowährungen gibt und dass ich einfach Bargeld extrem unbequem finde.
Ja.
Und dass es halt Tür und Tor öffnet für Steuerhinterziehung. Und Steuerhinterziehung ist halt sozusagen, dass Steuerhinterziehung nimmt uns die Fundamente für die Dienstleistung, die unsere Lebensqualität determinieren. Ja. Punkt.
Ich versuche, jetzt mal so auf diese Videos allgemein zu kommen. Ich versuche immer ganz viel zu vermitteln bei meinen Kunden und Workshop-Teilnehmern, dass wenn Unternehmer selber, aber auch Führungskräfte wie Geschäftsführer, CEOs, Angestellte, Führungskräfte, wenn die anfangen würden, mehr persönlich zu kommunizieren, dass sie damit für ihr Unternehmen extrem viel erreichen können, sei es Vertrieb, Verkauf, Employer Branding, auch politische Einflussnahme.
Das setzt aber voraus, dass man auch ein Profil hat, ne?
Ja.
Und
dass man was zu sagen hat.
Genau, ne? Und sozusagen so, ich habe das manchmal das Gefühl, so in Corporate, in der Linie, wie man ja so schön sagt, ne? Da werden die Ecken und Kanten gerne abgeschlagen.
Ja, Ist, ja, das ist tatsächlich, hast du vollkommen recht. Also ich arbeite meistens mit meinen Kunden so zusammen, dass ich also nicht über die Corporate Communications, das lehne ich immer ab, sondern dass es immer im direkten Kontakt mit einem Vorstand, mit einem CEO geht. Und ich kriege dann immer mit die Schnappatmung aus der Corporate Communications häufig, die sagen, aber das müsstet ihr doch noch mal ein bisschen runterfallen, ja. Das stimmt. Aber was um mal auf das, was ihr davon habt, davon, dass du, das ist ja auch Zeit, die dich das kostet, die du wahrscheinlich als Gründer, als Unternehmer von so einem Unternehmen nicht gerade viel hast. könntest du dir den Erfolg deines Unternehmens, auch was den Vertrieb, den Verkauf angeht, ohne dieses persönliche Engagement von dir vorstellen? Also dieses Kommunikationsengagement?
Ja, ich würde sagen, wir wären auch dann gewachsen, weil wir einfach ein saugutes Produkt haben.
Ja, okay, also ja.
Das ist einfach, also ja, ich sehe es so. Ja. Also das ist, unser Produkt ist einfach ein Asset. Und es sind nicht, nee, ich würde noch mal anders sagen, nicht das Produkt, das Material. Also wir sind hier sozusagen, zwar wir machen hochwertige Textilien und wir haben krasse Näher und eine tolle Schnittkonstruktion und so weiter und so fort. Aber unser krasses Asset, also unser USP, wie man so schön sagt, ist auf jeden Fall das Material. Und das ist so gut, das verkauft sich auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber langsamer dann halt. Mhm. Ne? Dann wären wir auch dann organisch gewachsen, aber langsamer. So, insofern ist das für uns ein Werkzeug, das sozusagen ein bisschen zu beschleunigen, was unserer Meinung nach sowieso passiert wäre.
Ne? Ja.
Wir verkaufen, glaube ich, an niemanden durch Social Media eine Jacke, der nicht auch irgendwann durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf uns gestoßen wäre und dann auch gesagt hätte, das ist cool. Weißt du, was ich meine?
Also, aber er wäre vielleicht nie auf euch gestoßen.
Ja, oder viel später. Also, viel später. Viel, viel später. Die Marktdurchdringung ist dann viel, ja. Ne, weil wir ja vor allen Dingen, das ist ja so eine Sache, wir produzieren in Deutschland, wir haben eine Kostenstruktur, sozusagen, wir sind nicht in der Lage, noch Margen abzugeben an Retailer, die mal ganz daneben an, dass sie meines Erachtens auch nicht wirklich verargumentiert werden können. Ne? Also der Service im Fachgeschäft ist stark, also ja, ist kein Wunder, dass sie Innenstädte aussterben. So. Also da gibt es nicht mehr wahnsinnig kein Service mehr und kaum mehr Mehrwert gegenüber E-Commerce, wie ich finde. Aber wir sind nicht in der Lage, diese Margen dann noch zu geben. Mhm. Ja? Und dann noch hier nochmal einen Pre-Order-Rabatt und nochmal einen Pre-Pre-Order-Rabatt und was alles so üblich ist irgendwie in der Branche. Ne? Das kann ich natürlich machen, wenn ich containerweise faserverstärkte Mülltüten aus Bangladesch importiere. Ja, dann geht das. Ne? Dann ist das unproblematisch. Bei uns geht das nicht so gut. Wir wollen aber trotzdem, wir sind preislich wettbewerbsfähig, ne? Gegen Marken hier mit der Tatze auf der Brust oder ne, Patagonia. Es gibt noch andere tolle Marken.
Kann ich bestätigen, ich habe nämlich von denen mal gucken, ob ich jetzt gleich rausgeschmissen werde, ich habe tatsächlich gestern eine solche Jacke gekauft mit der Tatze auf der Brust.
Ja, ganz toll.
Und die war also mindestens so teuer wie das, was ich hier hängen sehe.
Genau, ne? Ja, also, siehst du, also wir sind sozusagen preislich wettbewerbsfähig. Ja, genau, wir wollen also in einem Segment weiterhin starten, in dem es eine Zahlungsbereitschaft gibt von einer großen Kundschaft. Wir wollen kein elitäres Produkt sein. Wir möchten sozusagen die Wolle, die zwar eine Hightech-Faser ist, sozusagen eine elitäre Hightech-Faser ist, was das angeht, aber die wollen wir nicht an eine kleine elitäre Kundschaft irgendwie verkaufen, sondern wir wollen gerne, dass sich das auch die breite Bevölkerung leisten kann.
Ja.
Und darum müssen wir B2C machen. Oder wie sagt man, D2C sagt man heutzutage, ne?
Direct to Consumer.
Anders können wir das nicht darstellen. Da wäre ohne Social Media die Marktdurchdringung, sozusagen das Wachstum viel, viel, viel langsamer gewesen.
Ja, und das, was ihr euch an Reichweite da erarbeitet durch diese Auftritte, würdet ihr mit Geld gar nicht bezahlen können, weil das wären eure Budgets, wären da, das wäre keine Chance.
Dann müsste ich wahrscheinlich irgendwelche Marketingagenturen horrende Budgets einplanen für die. Die sich ja, wie gesagt, in unserer Kostenstruktur irgendwo nicht wiederfinden, nicht einplanen lassen, damit die dann irgendwie ihr Homeoffice von Honolulu machen können oder so.
Gut, und es gibt auch Marketingagenturen, die richtig gut sind und die auch gute Leute haben. Ne? Also,
ja,
wir einigen natürlich. Uns drauf. Ihr habt ein tolles Produkt und wir auch.
Okay.
Marco, das war ein extrem interessantes Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand es großartig, auch den Einblick, wie ihr hier arbeitet. Und ich hatte vor kurzem Dr. Caroline von Kretschmann vom Hotel Europäischer Hof in Heidelberg bei mir zu Gast, die auch von sich selber sagt, Musterbrecherin zu sein, ist auch eine der wenigen Unternehmerinnen, die bei TikTok beispielsweise ist. Und ich glaube, du bist auch da ein echter Musterbrecher in vielen Bereichen. Mhm. Und ja, das ist klasse. Vielen Dank.
Darf ich noch jemanden vorschlagen?
Ja, klar.
Für deinen Podcast?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, nämlich, ob du einen Vorschlag hast.
Genau, du hast ja gesagt, du machst eigentlich nur noch Corporate-Geschichten ne? Und Chefs sozusagen. Aber,
und Chefinnen.
Chefinnen, also, entschuldige, genau, deswegen, darauf will ich gerade hinaus. Eine Chef, man kann ja auch Chef von der Partei sein.
Ja.
Ne? Und die Sarah Wagenknecht, die tut sich da ja gerade hervor. Die gibt sogar einem ganzen Bündnis ihren Namen. Das würde mich interessieren.
Sag ich dir ganz ehrlich, es gibt wenige Menschen, die ich definitiv nicht einladen würde, aber sie gehört tatsächlich dazu.
Tatsächlich, ja. Wie würdest du, warum cancelst du?
Also es hat bei mir, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen, es hat bei mir weniger die Gründe, was Sozialpolitik angeht, sondern tatsächlich bestimmte außenpolitische Ideen und Grundsätze, die sie da vertritt, die ich nicht teile. Ja, okay. Ja. Aber ich denke, sie wäre eine extrem spannende Gesprächspartnerin. Da hast du vollkommen recht, ja.
Im letzten BTO-Podcast, darf ich von einem anderen Podcast?
Ja, aber hallo,
klar. Im letzten BTO-Podcast, Beyond the Obvious, weiß ich, sagt ihr vielleicht was? Mhm. Ja. Hat er sich ja auch beschäftigt, ne? Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Hat es nicht so richtig zu fassen gekriegt, habe ich das Gefühl gehabt. Ist vielleicht auch schwer.
Ja.
Aber es ist doch eigentlich eure Aufgabe, das zu fassen, nicht? Oder?
Also, absolut. Ich bin im Übrigen auch, so sehr ich sie persönlich ablehne, so sehr dankbar bin ich, dass es sie gerade gibt, weil ich glaube, dass sie, so sehr ich hoffe, dass sie nie in echte Regierungsverantwortung kommt, glaube ich, dass sie gerade gewisse Ängste und Sorgen von Leuten einen Raum gibt, die sonst was anderes gewählt hätten.
Also ja. Man braucht auch Kontroversen in der Opposition.
Ja, definitiv. Das hatten wir viel zu lange nämlich nicht. Oder nur Kontroversen, die auf irgendwelche Nichtigkeiten eingehen, wie, keine Ahnung, ob jemand mit einem Flugzeug nach Sylt fliegt oder so. Mhm. So, Marco, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich spannend. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Schreibt mir, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Anregung habt, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas gar nicht so war, wie ihr euch vorgestellt habt, dann gerne auch. Ich versuche da nämlich auch drauf einzugehen. Und,
her mit dem Shitstorm.
Genau, her mit dem Shitstorm. Wenn ihr Marco irgendwas zukommen lassen wollt, ihr findet ja seine mannigfaltigen Social-Media-Accounts sehr, sehr einfach, dann schreibt einfach da irgendwo drunter und genau, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.